Lauf endlich los.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich sag mal, mit meinem Wissen von heute hätte ich wirklich so viele, also ich sag mal, manchmal so schade um die Jahre, die ich halt so mich von der Krankheit halt auch so gefangen genommen habe, ne? Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich richtig gelebt habe, ne? Also schon gelebt, du weißt, was ich meine, aber so dieses richtige Leben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge. Wenn der Körper schwach ist, braucht es ein sehr starkes Warum? Lauren hatte lange gezögert, bevor sie den Jakobsweg wirklich gegangen ist. Zu viele Operationen, zu viele Zweifel. Doch dann kam der Moment, in dem sie sagte: Jetzt erst recht. Was folgt, ist eine Geschichte voller Mut, Tränen und Entschlossenheit und echter Freiheit. Eine Geschichte, die zeigt, der Weg beginnt nicht in Spanien. Er beginnt in dir selbst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Lauren Schulz ist Pilgerin mit Herz und Haltung. Nach 29 Operationen und einem dauerhaften künstlichen Darmausgang hat sie sich entschieden, nicht aufzugeben, sondern aufzubrechen. Sie ging den Camino del Norte allein, was gar nicht selbstverständlich war, und ein Jahr später den Camino Portugues. Und gerade eben ist sie vom Camino Portugues zusammen mit ihrem Mann zurückgekommen. Auf dem Jakobsweg fand sie nicht nur Kraft, sondern auch sich selbst. Und heute inspiriert Lauren andere, ihren eigenen Weg zu gehen. Mit Mut, mit Selbstbestimmung und einem ehrlichen Blick auf die Herausforderungen des Lebens. Ich freue mich sehr, dass Lauren aus der Jakobsweg-Community heute zu Gast im Podcast ist. Ja, liebe Lauren, herzlich willkommen im Jakobsweg-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Peter.
Liebe Lauren, gleich zum Beginn, zum Warmwerden, würde ich gerne ein kleines Spielchen mit dir machen, und zwar die Entweder-Oder-Fragen. Porto oder Santiago?
Santiago.
Berlin oder Bodensee?
Bodensee. Das sage ich als Berlinerin.
Camino del Norte oder portugiesischer Küstenweg?
Camino del Norte.
Sonnenaufgang in Murcia oder Sonnenuntergang in Finisterre?
Sonnenuntergang in Finisterre.
Allein pilgern oder in Gesellschaft?
Allein.
Im Zelt schlafen oder im Hotel?
Zelt.
Herberge mit Gemeinschaft oder lieber ganz für dich?
Sowohl als auch.
Ja, herzlich willkommen, liebe Lauren. Die Fragen haben natürlich einen kleinen Hintergrund. Den werden wir auflösen während unseres Gespräches. Du bist gerade vom Camino zurückgekommen. Das Fieber hat dich gepackt, sozusagen. Der Camino Blues lässt dich nicht mehr los. Ganz spontan auf den Camino Portugues, relativ früh im Jahr und auch zum ersten Mal nicht alleine.
Genau.
Und erstaunlicherweise bist du den Weg, also richtig, richtig ordentliche Kilometer gegangen. Das heißt, du warst schon in irgendeiner Form vorbereitet. Wie kam es dazu, dass du so spontan dieses Jahr, gleich zu Jahresbeginn, den Camino Portugues an der Küste entlang gelaufen bist?
Ja, das hatte eigentlich mehrere Gründe. Der erste war gewesen, ich bin den ja letztes Jahr schon mal gegangen und auf meiner Rückreise ist mein Gepäck verloren gegangen und mein Handgepäck, also ich hatte kein Aufgabegepäck und im Handgepäck war die Compostella, der Pilgerausweis, mein Tagebuch, alles drin und hatte alles verloren, weil es bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und insofern hatte ich halt nichts mehr in der Hand und dachte mir, okay, irgendwie brauche ich das so für mich, ja. Und dachte mir, okay, dann musst du halt irgendwann den Weg nochmal gehen. Und der zweite Grund war gewesen, ich hatte halt im Februar Geburtstag und dann war eigentlich irgendwie so geplant, erst ein verlängertes Wochenende irgendwie an der Ostsee oder so. Und dann kam ich irgendwie so auf die spontane Idee, ach was, einfach nochmal pilgern gehen und dann in den Zeitraum, den ich habe. Und da passt der portugiesische Küstenweg halt rein. Und ja, und dann habe ich da wieder alles sammeln können und habe diesmal heil nach Hause gebracht.
Du bist ja bis dorthin den Jakobsweg alleine gelaufen, den ursprünglichen Camino del Norte, den du als erster Weg in Spanien gelaufen bist.
Ja.
Wie hast du es geschafft, ihn für den jetzigen Camino Portugues deinen Mann zu überreden?
Das hatte gar nicht so viel Überredungskunst gekostet, weil wir das eh schon immer mal geplant hatten, das zeitlich aber irgendwie nie gepasst hatte. Und jetzt hatte es gepasst und habe gesagt, ja, wollen wir machen. Und er war da so ganz spontan und sagte, ja, einfach mal machen, kann ja gut werden. Und jetzt ist er auch vom Pilgerfieber infiziert.
Lass uns mal an den Anfang zurückkommen, an deinen ersten Jakobsweg. Du bist den ersten Jakobsweg 2022 gelaufen, eine Teilstrecke des Münchner Jakobsweges von Kempten bis zum Bodensee. Wie war deine Anreise nach Kempten?
Nochmal mit dem Zug meinst du jetzt? Oder wie?
Ich glaube, ich bin hier ein bisschen durch meine durch meine Reihenfolge geflogen gerade.
Alles gut.
Also, ich bin also für die Hörer, die jetzt etwas verwundert sind, ich schneide den ersten Teil raus, dass wir jetzt genau an der Stelle weitermachen. Okay. Und fangen quasi an damit, wie Lauren den Jakobsweg für sich entdeckt hat. Also nicht in Spanien, sondern in Deutschland. Auch ganz bewusst die Wahl, in Deutschland eine Teilstrecke zu laufen. Jetzt könnte man sagen, naja, es gibt ja auch Jakobswege, die in Berlin vor der Haustüre sind, via Baltica oder andere Wege in der Nähe. Wie kam es ausgerechnet zu der Strecke von Kempten zum Bodensee, also auf dem Münchner Jakobsweg?
Ich hatte in Kempten ein Retreat besucht. Und das ging 3 Tage, 4 Tage. Und dann hatte ich halt noch Zeit. Und dann habe ich mich da, dachte ich mir, wenn ich da schon bin, und ich liebe halt auch die Berge als auch das Meer, aber dann habe ich gedacht, ich guck mal, ob da irgendwelche Jakobswege in der Nähe sind. Und habe gesehen, dass halt genau der Münchner Jakobsweg durch Kempten führt. Und denke, ja, das soll jetzt so sein, ne? Und dann habe ich geschaut, wo der lang führt. Dachte, ach ja, runter zum Bodensee. Und dachte mir, ja, da war ich noch nie, da würde ich gerne mal hin. Und so entstand es dann. Dann bin ich halt nach dem Retreat dann gleich meine Sachen gepackt und bin von dort aus dann gleich losgepilgert. Das hat dann natürlich nach dem Retreat ganz gut gepasst, weil man ja eh da so bei sich ist. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt.
Ja, er führt genau. Dann von Kempten über Buchenberg, richtig richtig wunderschön in den Allgäu hinein.
Genau.
Das Allgäu ist.
Ja.
Und am Schluss, wenn man zum ersten Mal den See sieht, ich komme selber auch vom Bodensee aus Überlingen, also das Allgäu vom Bodensee.
Ja.
Das ist schon so eine unbeschreibliche Erfahrung. Wie war für dich dieses Ankommen oder dieser Blick auf den See durch den Allgäu gewandert?
Ja, das war unbeschreiblich. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal gesehen habe, da war gerade ein bisschen Nebel gewesen. Ich denke, ist er das da jetzt oder ist er das nicht? Und dann ist es näher und dann war er das. Und ich weiß, ich hatte damals sofort meinen Mann angerufen mit Videoanruf und gesagt, guck mal, ich hab's geschafft. Und bin auch ein bisschen so in Tränen ausgebrochen, so vor Freude, dass ich es wirklich geschafft habe, weil es ja auch, wie gesagt, meine erste Pilgerung war und ich da eine Woche unterwegs war. Also es war schon atemberaubend schön, ja.
Jetzt bist du vom Retreat aus gleich in den Jakobsweg eingestiegen. Das ist natürlich
also ich glaube, man kann sich fast gar nichts Schöneres wünschen als so ein Einstieg. Also auch diese Phase des Zuruhekommens schon quasi erlebt zu haben durch das Retreat. Wie hast du diese ersten Tage alleine für dich auf dem Jakobsweg, auf dem Münchner Jakobsweg erlebt? Also was ging dir durch den Kopf?
Also für mich war der Weg halt auch, sage ich mal, so ein Art Testweg, weil ich hatte schon im Kopf, den Jakobsweg in Spanien mal pilgern zu wollen. Durch gesundheitliche Einschränkungen dachte ich aber, dass ich das nie machen kann. Und irgendwann dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Teste es mal in Deutschland. Also insofern war es halt auch ein Testweg für mich. Und habe das so gesehen, dass ich schaue, wie es mir halt geht in der Woche, ob ich das alles so handeln kann. Und wenn was passieren sollte, bin ich ja, sage ich mal, in meiner Heimat und kann dann schnellstmöglich wieder nach Hause. Und das hat alles so gut geklappt und das hat mich eigentlich jeden Tag mehr beflügelt, wirklich mein Ziel, den Jakobsweg halt in Spanien pilgern zu können, wirklich in die Tat umzusetzen. Und klar, es war anstrengend, weil dann ja auch in den Bergen und so, ne, man hat ja dann da auch einige Höhenmeter zu laufen. Aber ich war jeden Tag so beseelt und so glücklich. Und ich habe mir letztens erst die Bilder nochmal angeschaut und habe ja dann so ein paar Selfies gemacht. Also ich sah so glücklich aus. Ja, und es war eine schöne, bereichernde Zeit, die mich halt auch gestärkt hat, auch in meiner Vorstellung. Denn und ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin, wie mein Mann dann zu mir sagte, ey, du strahlst so, wie du so erzählst, ey, komm, setz dein Ziel um und der nächstmögliche Zeitpunkt, geh los und geh deinen großen Weg, ne? Das weiß ich noch, ja. Also.
Ja. Er ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, auch für gesunde Menschen, überhaupt nicht selbstverständlich, mal geschwind 800 oder bei dir den Camino del Norte fast 1000 Kilometer am Stück zu gehen. Du bist bis zu dem Zeitpunkt keine Fernwanderin gewesen. Das heißt, das war für dich eigentlich unvorstellbar.
Ja.
Und in dieser Woche auf dem Münchner Jakobsweg ist dir dann irgendwann klar geworden, so, jetzt mache ich's. Ich kann's. Ich schaff das. Ich krieg
genau.
das hier. Wie war dieser Moment für dich? Wann kam dieser Moment für dich zum ersten Mal, dass du gewusst hast, innerlich gespürt hast, hey, das ist machbar?
Also so ein bisschen immer schon so zwischendurch, aber richtig erst so gesetzt war es dann wirklich, wo ich angekommen bin nach der Woche, ne, wo ich dachte, ich habe das jetzt hier gewuppt, ich bin jetzt hier eine Woche unterwegs gewesen, ich habe alle Strapazen geschafft, sage ich mal, und habe mein Ziel erreicht und das war eigentlich dann so, da hat sich wirklich so gesetzt, ja, also genau.
Jetzt gibt es ja in Spanien mehrere große Wege. Mehrere lange Wege, angefangen vom Süden, die Via de la Plata, den ganz klassischen Camino Francés. Wieso den Camino del Norte?
Ja, war auch gar nicht so geplant. Ursprünglich wollte ich tatsächlich auch den Francés laufen. Und in der ganzen Vorbereitung habe ich mir dann mal einen Tag, hatte ich mal so frei. Meine Tochter und mein Mann waren weg und ich war hier alleine und war so mit allem durch und denke, ach, jetzt mach ich das mal gemütlich auf der Couch. Und dann habe ich da halt bei YouTube ein bisschen geschaut und habe einen Film halt über den Francés angeschaut. Der ging irgendwie 4 Stunden, also mehrere Ausschnitte. Und dann war der durch und dachte, ach ja, toll, freue mich schon, ne? Und dann dachte ich, ach, was machst du jetzt Schönes? Hast noch so viel Zeit? Und dann hast du weitergezappt und hab gesehen, auf immer Camino del Norte. Von demselben, der ist also beide gegangen. Und guckt mir den auch nochmal an, nochmal 4 Stunden. Ja, man hat ja nichts zu tun. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, boah, also ich war so geflasht, weil ich bin halt auch mehr Typ als Bergtyp. Und das hat mich so angesprochen und dachte mir, nee, ich muss das umswitchen. Und dann weiß ich noch, kam irgendwann mein Mann nach Hause. Ich sag, ich laufe nicht den Francés, ich laufe den Del Norte. Na, der ist doch länger und der ist, der hat uns vorher schon informiert, der ist länger und der ist anspruchsvoller. Ich sag, ist mir egal, ich stelle mich der Herausforderung. Ja, und so ist es dann gereift, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, einfach machen, kann nur gut werden.
Also eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, beziehungsweise durch das Video ausgelöst, das du dir angeschaut hattest.
Naja, es gibt ja so ein Sprichwort, kennst du vielleicht auch, es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu, ne?
Ja.
Und
Eines deiner Lieblingssprüche.
Ja, und das sollte so sein, ja.
Dann ging ein paar Monate ins Land nach dem Münchner Jakobsweg. Du hast dich vorbereitet, du hast dich entschieden. Und dann kam der große Tag, die Anreise nach Irun an den Camino del Norte, an den Ausgangspunkt. Wie war für dich dieser erste Moment, als du in Spanien losgelaufen bist?
Der war sehr schön, weil ich bin bei Sonnenaufgang losgelaufen und bin dann gleich auch den ersten empfohlenen Umweg über Hondarribia gelaufen. Und da war gerade wirklich so ein schöner Sonnenaufgang und die Häuser waren so schön in Farben beleuchtet. Es war noch alles geschmückt, weil ein Tag vorher ein Fest war. Und dann hast du schon das Meer gesehen und also das war schon so ein Gefühl, wo ich dachte, boah, genau hier bist du richtig. Das ist genau das, was du möchtest. Dieses Meer, dieses Flair, was einen denn so einhüllt. Und ja, also da ist man schon beschwingt, sage ich mal, dann in den Tag gestartet. Ne? Mhm. Genau.
War dir von Anfang an klar, dass du den Weg durchlaufen möchtest?
Ja.
Das schon.
Ich habe zwar immer gesagt, ich muss ja jetzt keinem was beweisen und wenn ich merke, es geht aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr, dann hätte ich jetzt kein Problem gehabt, irgendwo auszusteigen und nach Hause zu fahren. Schön. Aber grundsätzlich war schon mein Ziel von Anfang bis zum Ende. Mhm. Also ich bin so oder so ein Typ, wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das auch beenden oder machen, was ich denn machen möchte. Insofern, ja, das Ziel war schon da.
Ja.
Genau.
Das heißt, die war von Anfang an klar, es sind ungefähr 1200 Kilometer, also viel nicht, aber knapp.
Naja, es waren dann tatsächlich 1200 Kilometer, weil ich ja dann noch über Finisterra und Murcia, ja, genau. Also es bin dann wirklich 1200 Kilometer dann gepilgert, ja.
Wir wollen das vielleicht später oder gleich auflösen, warum ich da stärker nachfrage.
Okay.
Es ist ja nicht selbstverständlich, aus gesundheitlichen Gründen solche Kilometerstrecken zu laufen bei dir.
Mhm.
Das heißt, es gibt auch viele Pilgerinnen und Pilger, die eben sich den Weg nicht zutrauen. Bei dir war das anders. Bei dir kam irgendwann der Punkt, wo du, das ist so schön geschrieben in der Jakobsweg-Community, wo du leben wolltest, also wo du nicht mehr ängstlich auf alles achten wolltest, sondern du wolltest dir etwas zutrauen und wolltest, das ist so schön beschrieben, zurück ins Leben kommen. Wie kam für dich die Veränderung oder vielleicht für die Hörer erstmal einen ganz kleinen, kurzen Einblick in deine Operationen? Wenn du möchtest.
Ja, also ich bin seit 28 Jahren chronisch krank und ja, bin in den Jahren 29 nur operiert worden, was halt nicht nur körperliche, auch seelische Narben hinterlassen hat, ja. Und desto mehr dieser, sage ich mal, Leidensweg, wenn man es jetzt mal so benennen darf, gegangen ist, umso mehr bin ich halt, ja, habe ich mich so vom Leben zurückgezogen, ne? Und war, sag mal, meine Krankheiten haben mich halt einfach nur noch bestimmt, ne? Oder mein ganzer Tag hat sich darum nur gedreht, ja. Und alles andere kam dann zu kurz, aber da mache ich jetzt gar keinen den Vorwurf, sondern eigentlich eher an mir. Ich habe mich selbst eingeigelt, sage ich mal, ne? Und irgendwann habe ich dann gedacht, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich bin noch so jung, auch wenn ich jetzt schon 52 bin, aber ich sage jetzt mal trotzdem noch jung. habe ich gedacht, nee, so möchte ich halt einfach nicht weiterleben. Und ich hatte dann mal so einen Coach gehabt und die sagte, ja, jetzt erst recht, ne? Also das war so mein Schlagwort, ja. Und dann dachte ich auch so, nee, also aufgeben ist auch gar keine Option für mich. Ich muss jetzt irgendwas ändern und einfach ja, mal mutig sein, ne? Mut. Das war dann immer so mein Schlagwort. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich will es probieren. Wenn es nicht klappt, dann ja, reise ich wieder zurück. Aber einfach mal probieren, weil ich möchte nicht irgendwann, sage ich mal, auf mein Sterbebett liegen und da dann sagen, na, hätte ich mal gemacht. Ne? Das, was, man hört das ja so viel von so vielen, ne? Die dann sagen, ach, ich hätte mal das lieber noch machen sollen oder das und so. Und das wollte ich nicht. Ich will es probieren. Ne? Und klar, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber man weiß dann zumindest, man hat es probiert, ne? Also, verstehst du, wie ich meine?
Wow. Das kann ich sehr gut verstehen, dass die Krankheit zunächst erstmal sowas wie ein Ausbremsen oder eine Vollbremsung sein kann. Man weiß ja dann irgendwann nicht, geht's noch gut oder wie geht's weiter, was wird danach sein. Also das Gedankenkarussell, wenn das erstmal angesprungen ist, dann dauert das eine ganze Weile, bis man das wieder in den Griff hat. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, irgendwann kommt der Punkt, jetzt erst recht, oder sich den Mut zu nehmen, sich etwas zu trauen, zuzutrauen, das kann ein Wendepunkt sein. Hm. Wann war für dich dieser Wendepunkt da? Mit was verbindest du diesen Wendepunkt?
Dass ich mich dazu entschieden habe, es zu machen, meinst du? Hm. Naja gut, er fing ja schon in 2022 an zu reifen, da wo ich dann halt den ersten Camino in Deutschland halt probiert habe. Also ich glaube, das war dann wirklich so nach Corona denn, ne? Also man war ja dann auch in der Zeit ja irgendwo, sag ich mal, eingesperrt irgendwo, ne? Und das war dann eigentlich noch so der letzte Punkt, der mich dazu veranlasst hat, ich will nur noch raus, ne? Ich muss raus aus meinem Umfeld. Ich muss jetzt einfach mal irgendwie laufen, ne? Also ich glaube, das hatte damals so das Zusammenspiel. Also ich sag mal, meine letzte große Operation hatte ich 2020. Da wurde mir, darf ich das sagen? Da wurde mir halt ein künstlicher Darmausgang halt angelegt, dauerhaft. Also den behalte ich auch für mein Leben lang. Und 2020, also es war Ende 2020, also da dachte ich irgendwie, ja, mein Leben ist jetzt irgendwie so komplett im Arsch, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, kann immer ganz gut über mich selber lachen. Und ja, und dann war ja dann schon Corona gewesen und es war so eine Tiefphase, weil ich musste mich ja erstmal selber lernen, wieder anzunehmen als Frau und mit dem Handling allem klarkommen und so, ne? Und wenn du dennoch weißt, dass du das dein Leben lang hast, dass es nicht mehr rückgängig machbar ist, dann sieht man das dann nochmal aus anderen Blickwinkeln. Und in der Zeit, wo das passiert ist, die OP, also ich sollte eigentlich einmal operiert worden, bin dann irgendwie viermal operiert worden, davon halt einmal lebensgefährlich. Also da habe ich, sag ich mal, Glück gehabt, dass das alle duty gegangen ist. Das war dann nochmal so ein Knackpunkt, wo ich dachte, boah, also so eine Erfahrung hatte ich jetzt schon öfters in den Jahren bei den 29 OPs und mit den Begleiterkrankungen. Also ich hatte jetzt schon vier Situationen, wo es halt beinahe vorbeigegangen wäre. Und beim letzten Mal halt 2020, da dachte ich, ey, du hast so oft Glück gehabt, sag ich mal, ja. Da, du sollst noch mehr machen, ne? Weißt du, wie ich meine? Also,
Und dieser Moment, wo man plötzlich zum ersten Mal in seinem Leben merkt oder die Begegnung hat, dass es auch zu Ende sein könnte.
Ja,
so nicht
genau.
Nur theoretisch, sondern dass man auch spürt, fühlt, die Verzweiflung, die Ängste, die Sprachlosigkeit. Und wenn man das einmal erlebt hat, wird das Leben auch lebenswerter, zumindest der Drang ist dann in gerade in der Phase auch groß zu sagen, wenn es jetzt vorbei wäre, das wäre echt schade.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und da hat mich erstmal eine Weile selbst gepudert, sage ich mal, und wo ich dann mich aber aus meinem Tief wieder herausgewühlt habe, da war dann für mich klar, nee, ich möchte trotzdem jetzt erst recht mein Leben wirklich genießen und mich nicht von den allem so einengen lassen. Ne? Genau.
Oder jetzt hier fest.
Ja, genau.
Ja, das ist wirklich beeindruckend und ich kann es so gut nachvollziehen, Lauren. Ja, dann kommen wir wieder zurück zu deinem Camino del Norte.
Ja.
Denn das war die Sehnsucht, das war das Ziel.
Ja.
Dann bist du losgelaufen, gleich auch am ersten Tag, gleich eine ordentliche Strecke, eine wunderbare Strecke zum Einstieg, auch mit herrlicher Fernsicht dann. Man wird wirklich belohnt für den Camino. Und bei 1200 Kilometern hat man gute Tage, schlechte Tage. Wenn wir jetzt gerade noch mal vielleicht den Bogen spannen von deiner Operation, denn der Teil war ja nicht klar, wie groß die Einschränkungen sein werden. Es gab Tage, bist du ganz normal wie jeder andere Pilger auch vorwärts gekommen, aber es gab auch Tage, wo du dadurch auch Einschränkungen hattest. Wie bist du mit den Einschränkungen umgegangen? Wenn wir vielleicht an die Hörer denken, die ähnliche Einschränkungen haben, sich nicht trauen, den Weg zu gehen oder nicht trauen oder für sie unvorstellbar ist, so eine Strecke zu laufen. Wie bist du damit umgegangen, wenn es dir unterwegs gerade nicht so gut ging?
Also erstmal, sage ich mal, hatte ich ja eine größere Last zu tragen schon von Anfang an, weil ich musste ja meine ganze Versorgung mitnehmen. Also mein Rucksack hatte dann ohne Getränke und ohne Essen 15 Kilo gewogen. Und 15 Kilo musst du halt jeden Tag mitschleppen. Ja, wenn andere Pilger immer von ihren 5 Kilo Rucksäcken schreiben, denke ich immer, boah, ich habe 15 getragen. Ja, also klar, es ist schon ganz schön heavy gewesen, aber ich habe mir gesagt, okay, wenn ich das eine will, muss ich das andere mögen. Eine andere Möglichkeit hatte ich nicht. Das war so das, was ich jeden Tag gemerkt habe und auch jeden Tag daran erinnert wurde, warum ich das mitschleppen muss. Ne? Also das war ja dann auch so die Balance, jeden Tag auch dadurch erinnert zu werden, weil der Rucksack so schwer ist. Dann hatte ich ja so die ersten Wochen mega heiße.
Das waren dann deine Medikamente und die Dinge, die du benötigst?
Na, Medikamente nicht, sondern die Versorgungsmaterialien, also sprich die Beutel, ne? Und die musste ich ja für die entsprechenden, ich war ja 3 Monate fast unterwegs, musste ich ja für die 3 Monate mitnehmen. Mhm. Na, da konnte ich, also habe ich alle vorher geschaut, ob ich mir das irgendwie hinschicken kann oder da mir besorgen kann, wie auch immer. Und das waren irgendwie alles keine machbaren Optionen. Und da dachte ich, okay, dann musst du das für die 3 Monate halt mitschleppen. Ne? Und somit bin ich halt auf dieses Gewicht gekommen. Ne? Und ja, wie gesagt, zu Anfang war es halt mega heiß gewesen, wo ich losgelaufen bin, denn durch dieses Schwitzen jeden Tag, also meine Haut hatte dann schon an der Stelle halt schon sehr Mitleidenschaft gezogen worden. Die musste sich dann erstmal daran gewöhnen, hatte dann halt auch natürlich, hat sich das entzündet und hat dann auch ein bisschen wehgetan natürlich. Aber ich war immer so positiv im Gedanken. Also ich habe dann immer gesagt, nee, das wird schon irgendwie, das gehört jetzt dazu, alles gut, ne? Also ich habe mich davon nicht irgendwie, sage ich mal, beeinflussen lassen, also oder auch runterziehen lassen. Ne? Also ich habe das so abgetan, als wenn, weiß ich nicht, man hat sich eine Blase gelaufen. Ja, also, weil ich hätte es ja nicht ändern können, ne? Und wegen sowas dann abzubrechen, war für mich keine Option, ja. Also.
Gab es dann einen Moment, also so die normale Pilgerschaft läuft ja so ab, dass man die ersten 3-4 Tage am Schimpfen ist, wie schwer alles ist, zumindest wenn man sich vorher nicht körperlich gut vorbereitet hat, dauert es eine Weile und gerade so die ersten Tage enden dann irgendwann am 4., 5. Tag so mit der Tiefphase, was mache ich hier eigentlich? Beziehungsweise gab es bei dir auch so einen Punkt, wo du gesagt hast zu dir, warum bin ich überhaupt losgelaufen? Gab es so einen Moment bei dir?
Ja, den gab es nicht nur einmal. Also den gab es tatsächlich schon am ersten Tag, wo ich über den JSD rüber bin bei knapp 40 Grad und dachte, ey Lorin, sag mal, du musst da echt nicht ganz knusper sein. Was machst du hier? Und so eine Tage hat das Öfteren gehabt. Und ich weiß noch, ich habe ja eigentlich für den Camino hatte ich mir so als Tagebuch einen Instagram-Account aufgemacht. und hatte das dann halt auch in meiner, das nennt sich Beutetiergruppe, also sprich, wo auch Gleichgesinnte drinne sind, hatte ich dann gepostet, ja, wer mich begleiten will, der kann ja mal schauen und so. Und dann hatte ich da halt auch immer Stories und Beiträge gepostet und dadurch, dass die ja das Gleiche haben wie ich, ne, dann habe ich ja, ich war immer so authentisch, also ich habe dann jetzt nicht nur schöne Landschaften gezeigt, sondern habe dann auch mich ungeschminkt und verschwitzt gezeigt und habe gesagt, ey Leute, ich kann einfach nicht, was mache ich hier eigentlich? Und da weiß ich noch, da hat eine Freundin von mir, die auch meine Erkrankung hat, dann einmal mir zurückgeschrieben, Lauren, tu mir einen Gefallen, bitte halte durch, lauf für uns chronisch Kranke und zeig, dass wir auch dazugehören, also dass wir es auch schaffen, ne? Und dann habe ich gleich Pippi in der Augen gekriegt und habe gedacht, ja, alleine für euch laufe ich. Und das, also das war so nochmal so eine Verstärkung gewesen, ne?
Das war so ein Moment, der dir geholfen hat, weiter nochmal tanken und bin ich für mich dann für die anderen.
Ja, ist so, ne? Also das war sehr hilfreich gewesen. Ja, aber wie gesagt, so eine Momente hatte ich öfter. Ich sage es so, manchmal ich dann dachte, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn du das Ziel vor Augen hast und dein Warum kennst, ne? Also das ist eigentlich so bei jeder Sache, ne? Du musst dein Warum wissen, warum du irgendwas machst, ob du jetzt den Camino läufst oder irgendwas anderes. Wenn man sein Warum kennt, dann denke ich mal, ist die Durchhaltekraft halt wesentlich größer, ne? Als andersrum.
Ja.
Genau.
Ja, jetzt hast du in der Community auch geschrieben und hast von Camino-Wundern berichtet, was viele Pilgerinnen und Pilger unterwegs erleben. Jeder für sich, jeder seine eigenen und persönlichen Begegnungen hat, seine persönlichen Wunder für sich erleben darf. Magst du von einem Camino-Wunder erzählen, das dich besonders berührt hat? Etwas, das dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also es waren tatsächlich einige gewesen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber eins ist mir tatsächlich nachhaltig, also woran ich eigentlich regelmäßig denke, ich war dann in Moschia angekommen und habe mich da auf den Felsen gesetzt am Atlantik und habe allen Wesen gedankt, denen zu danken ist für den Weg und habe dann gesagt, ich habe jetzt das und das vor, wenn ihr wollt, dass das halt mein Weg ist, den ich jetzt gehen darf, dann unterstützt mich bitte. Das war halt auch ein Wunsch, der eigentlich wie ein Sechser im Lotto ist und den zu bekommen ist ein zu tralala. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann da fertig gewesen, habe den Wunsch abgesandt und bin dann runter von den Felsen und dann wieder auf die Straße und kriege dann einen Anruf auf meinem Handy. Und was soll ich sagen, der Wunsch ist erfüllt worden. Nicht mal 5 Minuten später. Also ich habe den Hörer so in der Hand gehabt und ich sage, nur mal bitte wiederholen. Ja, so und so. Und ich habe sofort alles zu heulen. Perfekt und fertig. Ich dachte, glaube ich jetzt nicht. Ich habe das gerade ans Universum oder wo auch immer hin abgesandt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so eintritt, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. Und schon 5 Minuten später ist der Wunsch erfüllt, ne? Und das ist so eine Sache, wo ich sage, boah, also da wäre, glaube ich, mein Leben lang dran denken. Und also, es ist für mich mein persönliches Camino-Wunder.
Ja. Das ist ein absolutes Highlight. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes so etwas wie ein Wunder, das man gar nicht beschreiben kann, egal wie man es versuchen möchte.
Ja, genau.
Schön. Jetzt ist es ja so, dass man auf dem Camino sich an einiges gewöhnen kann, wenn man so lange unterwegs ist und man trifft auch auf andere Pilger, auf die Gemeinschaft der Pilger. Wie hast du diese Gemeinschaft der Pilger untereinander erlebt?
Also im Großen und Ganzen eigentlich tatsächlich wie so eine Art Camino-Familie, ne? Also jeder hatte ja das gleiche Ziel, jeder hat das gleiche gemacht. Der eine mehr oder weniger, ja, wie sagt man, also das waren viele, also unterschiedlich dahingehend, der erste war zum ersten Mal unterwegs, der andere hat schon, weiß ich nicht, schon 10 Caminos gelaufen, also jeder hatte dann so einen anderen Erfahrungsschatz, von dem man dann natürlich auch für sich was mitnehmen konnte. Insofern war ich da halt immer sehr dankbar gewesen. Ich habe einige Freundschaften geschlossen, zum Beispiel jetzt morgen kommt mich tatsächlich eine Pilgerin besuchen, die ich kennengelernt habe aus Deutschland, die wohnt in der Nähe von Dortmund, die kommt mich jetzt morgen besuchen übers Wochenende. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also da sind sehr schöne Verbindungen entstanden, die, sag mal, so im alltäglichen Leben man ja gar nicht so die Leute so kennenlernt, ne? Also so auf der Straße, wenn ich jetzt hier spazieren gehe, lerne ich jetzt den kennen, ne? Und da ist das schon eine gute Basis, wenn man dann in einer Herberge zusammensitzt am Tisch und ins Gespräch kommt und über Gott und die Welt redet. Und bin so ein sehr offener Mensch, sage ich mal. Also das war immer sehr schön, diese Kommunikation von allen Herrgottsländern, wo die dann alle hergekommen sind. Also fand es sehr bereichernd, ne? Ja.
Ja, die Pilgergemeinschaft ist tatsächlich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches.
Ja.
Lässt sich auch schwer in Worte fassen oder schwer beschreiben.
Ja.
Erleben, auf
genau.
Machen und das selber erleben, das beantwortet dann diese Frage.
Genau.
Das ist in der Pilgergemeinschaft
zusammen. Ja. Manchmal kommt ja auch so die Frage, in anderen Foren lese ich das immer so, dass so vor allem viele Frauen so Angst haben, alleine loszugehen, ne? Also, wenn ich überlege, wo ich jetzt meinen ersten hier in Deutschland gemacht habe, da war ich komplett die ganze Woche alleine auf dem Weg. Ich habe nicht einen Pilger gesehen und ich war alleine in den Wäldern, in den Bergen, nur in den Orten waren dann halt die im Ort gewohnt haben, ne? Und da dachte ich, da habe ich auch überhaupt gar keine Angst verspürt, ne? Und wenn in Spanien oder Portugal, also da war nicht eine Situation, die brenzlig war oder wo man denken könnte, hätte, wie auch immer. Also auch gerade, dass Frauen, sag ich mal, sich die Angst halt nehmen, sich das nicht zu trauen, bloß weil sie eine Frau sind. Kann es verstehen, aber es ist unnötig, weil es alles safe, ja. Also zumindest meine Erfahrung.
Ja, das ist ein sehr wertvoller Hinweis.
Ja.
Wenn man auch ich hatte vor einiger Zeit auch ein Interview mit Polizistinnen, die auf dem Jakobsweg für Sicherheit gesorgt haben. Die sagen auch ganz klar, die Statistiken ist das eine. Natürlich steckt hinter jeder Statistik auch ein Mensch. Mhm. Sagen auch, der Jakobsweg ist sicherer wie jede Großstadt, durch die man läuft, wie man sich bewegt.
Ja, genau.
Aber ein ganz wertvoller Hinweis für alle weiblichen Hörerinnen, für alle Pilgerinnen, dass man sich auch trauen kann, dass das auch in Ordnung ist.
Mhm.
Und man unterwegs auch, wenn man möchte, eigentlich nie alleine sein muss, wenn man Pilgerinnen anschließt und als kleine mitläuft, gibt es immer Möglichkeiten.
Genau.
Ja, Lauren, wir haben es gerade von den Pilgern gehabt, die man dort trifft, wie die Pilgergemeinschaft ist. Ein zweiter Teil ist das, was der Weg mit dir selber macht.
Mhm.
Das heißt, Dinge, die du über dich selber lernst. Du hast viel Zeit, mit deinen Gedanken, mit dir selber ins Reine zu kommen. Was hast du über dich selbst gelernt, das dir vorher gar nicht bewusst war?
Wo vorher gar nicht bewusst war. Oh. Also ich sag mal, ich habe mir, ja, was mir selber nicht bewusst war, das kann ich jetzt wirklich gar nicht so genau beantworten. Also ich weiß, dass der Weg eine Menge mit mir gemacht hat und zum Beispiel, um mal jetzt zum Beispiel zu nennen, ich bin wesentlich erstmal entspannter geworden. Ich ruhe so, also nicht direkt in mir, aber schon so in die Richtung, ja. Früher war ich so, also ich bin ja, wie gesagt, so ein lebenslustiger, quirliger Mensch, bin ich jetzt immer noch, aber mit einer gewissen Grundruhe, also so einer Entspanntheit irgendwie, ja. Das ist meinen Freunden und meiner Familie gleich aufgefallen, wo ich nach Hause bin, sogar also nach den 3 Monaten, wenn wir uns dann wieder getroffen haben irgendwie und dann, ey Lorin, ich muss dir mal sagen, also du bist ja voll entspannt geworden. Ich sag, wart, war ich vorher unentspannt so, ne? Also, ne? Also das kam dann so als Feedback, ja. Das habe ich immer noch halt hält immer noch an, das finde ich ganz angenehm. Dann zum Beispiel dieses, guck mal, man hat 3 Monate nur aus seinem Rucksack gelebt, ne? Mhm. Und war mit dem zufrieden, was man bei sich hatte. Und ich bin nach Hause, ich glaube, das Erste, was ich dann gemacht habe, war wirklich in meiner Wohnung mal so ein bisschen zu entrümpeln, ja? Weil das ist alles nur Ballast für mich gewesen in meinen Augen. Ich dachte, ja, noch ein Deko, noch eine Deko, das musst du alles Staub wischen, das ist doch totaler Unnutz. Ja. Ja, mein Mann hat sich früher damit immer schon eh aufgeregt, wenn er mal Staub gewischt hat, dann was hier alles rumsteht, ne? Jetzt ist alles weg. Jetzt ist da ja eine Staub, ne Quatsch, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Das ist so, man begrenzt sich wirklich so auf das Wesentliche. Und das war eigentlich auch so für mich ein totales Learning, klarzukommen mit dem, was du denn die 3 Wochen da nur in deinem Rucksack hast, ne? Und nicht 3 Meter Kleiderschrank, wo du denn das alles eh nicht anziehst, ne? Also so das sowas zum Beispiel, ne? Oder das Größte war eigentlich auch für mich so komplett, also ich bin gerne mit mir alleine schon immer gewesen und da war es ja zwangsläufig ja auch. Ich kann mich ganz gut mit mir, sage ich mal, alleine beschäftigen und das war halt das Schöne, was mir der Weg gegeben hat, dass ich dann auch mal die Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen und meine, sage ich mal, Themen auch anzuschauen. War natürlich nicht immer leicht. Manchmal wollte ich dann auch nicht, aber dann habe ich nächsten Tag das wieder geliefert bekommen, sage ich mal, ne? Irgendwann hast du dann halt mal hingeschaut und also ich habe viele Erkenntnisse so für mich gewonnen, die sehr hilfreich tatsächlich waren und die, wo ich, sage ich mal, immer noch im Prozess bin, nach wie vor, ja, also das ist ja dann nicht abgeschlossen in dem Moment, wo du wieder zu Hause bist, ne, das arbeitet man ja dann eigentlich weiter. Also ich bin sehr dankbar für jede Erfahrung, die ich halt, sage ich mal, mit mir denn selbst da auf dem Weg gemacht habe, ja, in welcher Form dann auch immer, weil das hat mich wirklich, zum Beispiel eine Sache fällt mir noch ein, also mein größtes, wo ich wiedergekommen bin, wenn ich gefragt wurde, ja, was war so für dich das Größte daran? Also für mich war so die Sache, dass ich in der Zeit gelernt habe oder die Erkenntnis hatte, dass ich dort frei war. Dieses Freiheitsgefühl, dieses Unabhängige, sich nicht anpassen, sich nicht selbst einengen, wirklich so diese Leichtigkeit im Alltag zu entscheiden, wann laufe ich früh los, außer du musst um 8 die Herberge verlassen, sag ich mal, aber ne, konntest du ja dann ins nächste Café dich wieder 2 Stunden setzen, wenn du wolltest, ja, den Tag zu bestimmen, wie viel läufst du, wo lang läufst du, mit wem läufst du oder läufst du allein, also wirklich komplett selbstbestimmt, ne, also dieses Wort selbstbestimmt war für mich so prägnant in der Zeit, weil ich tatsächlich, wie ich zum Anfang schon mal sagte, das war ja alles von mir in den Jahren davor immer selbst auferlegt, das, was nicht so frei war. Ne? Ich habe mich selbst irgendwo eingesperrt. Ne? Und jetzt habe ich da so meinen Panzer geknackt und habe diese Leichtigkeit, dieses Leben, diese Freiheit gespürt und diese Selbstbestimmtheit. Und damit kam ich wieder und war für mich, sage ich mal, ein neuer Mensch, ja. Also und trage das jetzt, wie gesagt, noch weiter mit mir und hoffe, dass sich da noch ganz viele Wege für mich noch eröffnen, ja. Also ich habe da noch so viele Pläne im Kopf. Ja.
Das ist schon eine ganz schön große Veränderung. Auch wenn es vielleicht scheinbar kleine Dinge sind, aber die Summe dessen, was du jetzt gerade so wunderschön uns mitgegeben hast, die Summe, das ist ein Riesengeschenk und eine riesengroße Veränderung.
Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass du auf dem Camino del Norte 6 Wochen, 8 Wochen, ich weiß nicht, wie viel es genau waren, aber mindestens 6 Wochen warst du unterwegs, alleine, ohne deine Familie, dein Mann war zu Hause. Das ist auch nochmal eine große Umstellung oder ist auch ein Punkt, wo viele sagen, so lange kann ich oder möchte ich ohne meinen Partner nicht unterwegs sein. Und dann lass uns da nochmal ganz kurz hinschauen und vor allen Dingen dann nochmal einen ganz kleinen Blick auch auf dein Camino Portugues von jetzt vor kurzem schauen, wo dein Mann ja mit dabei war. Das heißt, du hast jetzt beide Vergleiche, du bist einmal selber gelaufen. Die erste Frage, wie hat dein Mann reagiert?
Also er ist, also wie gesagt, er war ja derjenige, der, wo ich vom Münchner Jakobsweg zurückgekommen bin, gesagt hat, komm, mach es, ne? Weil er halt so meinen Strahlen in den Augen gesehen hat und meinte, ja, wie gesagt, mach es. Und er war dann so der Antreiber. In der Zeit, wo weg war, klar, wir waren ja täglich in Kontakt gewesen, ne? Und er, sag mal, hat mich immer unterstützt, konnte ich jetzt mal anrufen, wenn ich mal nicht so einen guten Tag hatte oder so, ne? Er war halt immer an meiner Seite, hat alles mit mir geteilt. Er war dann auch immer, er hat sich selber dann hier zu Hause immer so vorbereitet, ach, welchen Weg gehst du heute? Er hatte dann auch einen Reiseplaner zu Hause.
Er ist quasi da mitgelaufen.
Ja, ja, genau, ne? Und hat gesagt, ja, da kommt ja dann und da vorbei. Ich sag, warte, das wusste ich nicht mal, ne? Also das, ja, ich sag mal, wir sind den Weg irgendwie schon zusammengegangen, ne? Jeder auf seine eigene Weise. Und ja, mit meiner Tochter war ich natürlich auch immer im Kontakt gewesen und so. Und manchmal habe ich dann halt so Video, das ist ja eben halt das Schöne mit der Technik heutzutage, ne? Machst du Videocall und dann bist du irgendwie mit dabei, ne? Und nee, also das war alles schön. Also war überhaupt kein Problem. Und ich sag mal, ich wusste, dass ich mich jetzt zu Hause verlassen kann, dass alles läuft. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ne? Also.
Also keine Angst. Man ist ja nicht aus der Welt. Das ist in der heutigen, WLAN und in der heutigen mobilen Welt.
Genau.
Was auch machbar ist.
Mhm.
So, dann seid ihr dieses Jahr losgelaufen. Camino Portugues gemeinsam dieses Jahr. Wir haben jetzt das Jahr 2025, Anfang April, für diejenigen, die die Folge zum späteren Zeitpunkt hören. Also bis quasi im März gemeinsam den Camino
Februar.
Der Küste entlang gelaufen. Was war für dich persönlich anders? Das heißt, den Weg mit deinem Mann zu gehen, zu zweit zu gehen, im Vergleich zu dem Camino del Norte?
Also eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, die mich zu Anfang ein bisschen getriggert hat. Aber man lernt ja, dass was einen triggert hat, mit einem selber zu tun und nicht mit dem anderen. Von daher durfte ich dann mal wieder mich selbst ein bisschen reflektieren. Ja, das hat mich getriggert, dass er ist so, ich bin dann, sag mal, wenn du den Camino schon mal gelaufen bist, dann kennst du ja die Abfolgen, ne? Du stehst früh auf, ihr Zähne putzen, ziehst dich an, packst deinen Rucksack und weg bist du, ne? Und wenn du das noch nicht so weißt, dann, ja, dann machst du erstmal hin und mein Mann ist halt so ein ruhiger, so, ne, wenn nicht heute, dann morgen so, also, sag mal so Gemach, ne? Und ich stand dann da schon fertig mit meinem Rucksack und mein Mann stand immer noch da und hat, der Rucksack war noch ausgepackt, so nach dem Motto, ne? Und das hat mich so gewundert, können wir jetzt mal los, so. Und da durfte ich halt lernen und dachte, ja, ist doch so egal, ob du jetzt losläufst oder in 5 Minuten oder in 10 Minuten, ne? Du bist ja jetzt hier nicht auf der Arbeit, du musst doch keinen Stress machen, du bist im Urlaub, ne? Und das durfte ich dann lernen und das war eigentlich so das Einzige, wo ich da so ein Problem mit hatte. Und dadurch, dass wir aber schon jahrelang immer zusammen gewandert sind, soll er so, wir haben immer so diesen gleichen Schritttempo, wir kommen ganz gut, also müssen uns nicht anpassen oder so. Und insofern, also das war dann für mich keine Umstellung in dem Sinne. Wir kennen uns da aus, ja. Und wenn der eine mal schweigen will, dann schweigen wir. Oder wenn wir beide schweigen wollen, schweigen wir beide. Und wenn wir mal quatschen wollen, quatschen wir. Also das war alles safe in dem Sinne. Ne? Das Einzige, was mir jetzt aber aufgefallen ist, ich bin ja sehr groß und habe lange Beine und laufe sehr schnell. Teilweise schon, dass man mal denken kann, oh, also ich habe öfters auch dann immer welche überholt, ne? Und habe dann mir selber immer schon gedacht, Mensch, bist du zu schnell oder sind die zu langsam, ne? Und jetzt auf dem Weg jetzt ist mir, sagte mein Mann, ja, du, können wir mal 2 Tage ein bisschen entschleunigter laufen? Und ich, wie jetzt entschleunigt? Warte mal, was? Und er hat mir Gedanken drum gemacht, ne? Und dann dachte ich, ja, eigentlich hat er ja recht. Warum bremst du immer so, ne? Und dieses Rennen, also ja, Rennen, nicht wirklich Rennen, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man
das
halt.
Das ist der berühmte Camino-Schritt, wenn du ja so lange unterwegs warst.
Ja.
Der Körper hat auch ein Gedächtnis, das Körpergedächtnis.
Genau.
Losläuft und so 2, 3 Tage unterwegs bist, erinnert sich der Körper auch.
Ja, an genau.
Kilometerzahlen. Man kommt in einen ganz anderen Flow rein.
Genau, ne? Und dann sind wir 2 Tage tatsächlich entschleunigter gelaufen und ich dachte, oh, wie geil ist das denn? Ja? Jetzt im Mai bin ich ja, wie gesagt, mit einer Freundin auf dem Ignes unterwegs und jetzt haben wir uns schon ein bisschen so interviewt, wie wir was machen wollen und bla. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wollen wir mal den Weg ein bisschen entschleunigter gehen? Und sagt, oh, das ist genau das, was ich will. Ich will alles mitkriegen und la. Und halt, und dachte, ach, wie geil ist das dann? Also, das wird jetzt meine tolle Erfahrung für mich werden, wirklich mal so ein bisschen den Rhythmus raus, also nicht den Rhythmus, sondern das Tempo rauszunehmen und da mal wirklich entspannt zu laufen, ne? Also, richtig entspannt, ne? Also, es wird eine neue Erfahrung für mich werden. Können wir uns dann nochmal Mai unterhalten? Genau.
Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt auf dem Camino Portugues mit deinem Mann, wo du zu dir selber sagen konntest, Mensch, das war jetzt eigentlich schöner oder das war etwas, das dir bei deinem alleine laufen Camino gefehlt hat? Also gibt es Vorteile, wenn man zu zweit läuft?
Naja gut, man ist dann abends in den Herbergen, sage ich mal, nicht allein, ne? Sondern hat dann schon gleich einen Anschluss in dem Sinne, ne? Entschuldigung. Man kann, ja, also ich sag mal, was ich damals auf dem Del Norte vermisst habe, hatte ich jetzt zusammen auf dem Portugues. Ich hatte manchmal auf dem Camino del Norte, stand ich irgendwo immer und habe mal gesagt, oh, schade, dass du das nicht sehen kannst. Ich würde das so gerne mit dir teilen. Ich bin jetzt hier alleine, ich kann das zwar für mich aufnehmen, aber ich kann das dir zwar ein Foto zeigen oder dich mal per Video mitnehmen, aber ach, ich würde dir das gerne so zeigen, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das war jetzt halt anders. Ich kann mir sagen, guck mal da. So, ne? Also das ist dann schon ein Vorteil, ne? Wenn du dann denjenigen bei hast, dem du das zeigen willst. Ja, ja, also das schon. Ja,
das ist eine andere Erfahrung, ein anderes Erleben, wenn man es gemeinsam erlebt.
Ja, genau.
Gibt es eine Grenze bis zu dem Punkt, ja, man kann es vermitteln, aber wie es sich tatsächlich anfühlt, das hat eben.
Und das passt auch ganz gut mit dem zusammen, zum Beispiel, wo ich damals nach Hause gekommen bin und mein Mann das halt immer so erzählt habe. Klar, als Außenstehender kannst du zwar versuchen zu verstehen, aber es ist ja so mit allen Sachen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gesunden von meiner Krankheit erzähle, der hat zwar die Empathie dafür, aber verstehen kann er der auch nicht, weil er der selber nicht hat als Beispiel, ne? Und genauso ist es auch, wenn jemand vom Camino erzählt. Der kann das empathisch verstehen, aber dadurch, dass er das nicht erlebt, dann doch nicht so verstehen, ne? Und das war so ein entscheidender Satz, wo wir zurückgekommen sind, wo er meinte, oh, jetzt kann ich dich richtig verstehen, weil ich es ja jetzt selber erlebt habe. Und das war eigentlich schön gewesen, ja. Also das hat ja nicht gut getan, das zu hören. Genau.
Ja, liebe Lauren, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gespräches. Du hast geschrieben in der Community, dass der Weg die schönste Zeit deines Lebens gewesen sei. Was möchtest du anderen Menschen mitgeben, die vielleicht gesundheitliche Einschränkungen haben und trotzdem vom Camino träumen?
Ja, wie ich eingangs schon mal irgendwie erzählt habe, sich wirklich nicht davon einschränken lassen, sondern wirklich einfach es wagen, den Schritt zu tun, den ersten Schritt und das Ziel vor Augen haben, wo man hin möchte, also sein Warum vor allem denn auch haben und einfach machen, kann nur gut werden. Also so
Lauren, wenn du dem alten Ich, der Lauren vor dem allerersten Camino, wenn du der alten Lauren etwas sagen könntest, was wäre das? Der Lauren, die noch nie den Jakobsweg gelaufen ist, die auch nicht auf dem Münchner Jakobsweg ausprobiert hat, wie es sich anfühlt, mit dem heutigen Wissen, machst du eine Reise zurück in die Zukunft und triffst dein jüngeres Ich in Berlin und sagst dir etwas. Was denn?
Lauf endlich los. Ja, auf jeden Fall.
Lauf endlich los.
Das ist so schön. Ja. Also ich sag mal, mit meinem Wissen von heute hätte ich wirklich so viele, also ich sag mal, manchmal so schade um die Jahre, die ich halt so in mich von der Krankheit halt auch so gefangen genommen habe, ne? Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich richtig gelebt habe, ne? Also schon gelebt, du weißt, was ich meine, aber so dieses richtige Leben.
Aufwendig los, für mich klasse. Und ja, die Jahre, vielleicht waren die Jahre auch nötig, um das zu erkennen oder um es jetzt ganz anders nochmal genießen zu können.
Ja, genau. Das ist.
Also herzlichen Dank, liebe Lauren, für das Gespräch heute. Es war richtig, richtig schön, mit dir über deinen Jakobsweg zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich für deinen jetzt kurz im Mai bevorstehenden Camino Inglés alles Gute und sage Buen Camino.
Buen Camino. Danke, Peter.
Wenn auch du jetzt den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gezielt mit mir gemeinsam auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das für dich wertvoll ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist und die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir die Sicherheit, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet sind. Außerdem kannst du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Unter anderem findest du dort alles, was du brauchst. Zum Beispiel die Zugänge zu unseren Communities. Wie du Teil unserer kostenfreien Jakobsweg-Community wirst und so wertvolle Einblicke und Unterstützung bekommst. Klingt das gut für dich? Dann gehe jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Starte am besten noch heute. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.